Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen im Gratis-Feed, ich mache es kurz. Mein Name ist Dom Schott und ich habe in den letzten Wochen Sekiro Shadows Die Twice von 2019 versucht nachzuholen. Das superschwere Spiel von From Software. Wir kennen, lieben und hassen sie von Spielen wie Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring und so weiter und so fort. Action-Rollenspiele also, die auf ihre eigene Art und Weise arschschwer sind. Einige davon liebe ich, andere habe ich noch nicht ausprobiert und dazu gehört Sekiro. So, dieses Spiel habe ich nun nachgeholt in 3 hochemotionalen Folgen und diese Folgen sind in den letzten Wochen exklusiv erschienen für alle Supporterinnen und Supporter von OKCOOL und zur Feier des Endes dieser Nachholaktion veröffentliche jetzt wie gehabt, ich bin ganz aufgeregt, das Vorgeplänkel hier im Gratis-Feed, damit ihr euch das mal anhören könnt, ne? Unser Warm-up auf dieses Spiel, um dann vielleicht zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, Mensch, ich finde das so cool, ich würde gerne einen 5er investieren, um die komplette Trilogie zu hören, dieser Podcast-Reihe und ganz nebenbei noch den kompletten übrigen Katalog von OKCOOL ebenfalls freizuschalten. Ich kann euch sagen, da warten ziemlich geile Sachen auf euch, zum Beispiel die Ödland-Chroniken oder die Herrschaftszeiten, in denen ich Crusader Kings 3 mit dem Historiker Andreas Moizzi spiele. Viele schöne Dinge, kleiner Hinweis von mir. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, aber wünsche euch in jedem Fall, auf jeden Fall, ganz viel Spaß mit diesem tollen Vorgeplänkel. Und jetzt verziehe ich mich auch wieder. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Staffel, zu einer neuen Nachholaktion hier bei OKCOOL. Und zwar werden wir uns dieses Mal um einen Klassiker der moderneren Spielegeschichte kümmern, den ich nur mal angespielt hatte vor vielen Jahren, dann angsterfüllt beiseite gelegt habe. Und es ist kein Scherz, ich gucke gerade nach hinten zu meiner PlayStation. Sie guckt mich mit großen Augen zurück an und sagt, bist du dir wirklich sicher? Willst du wirklich dieses Spiel nachholen? Noch kannst du abbrechen, aber ich sage nein, wir werden nachholen, beziehungsweise ich, Sekiro, Shadows Die Twice und was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Vorher möchte ich die Person begrüßen, die gemeinsam mit mir, Achtung, das, jetzt folgt japanisch, Katana, schwingen wird. Herzlich willkommen, Robin Schweiger von Hooked.
Guten Tag, hallo, ich freue mich sehr, sehr im gemütlichsten Podcast Deutschlands zu Gast sein zu dürfen und eines der ungemütlichsten Spiele dabei zu spielen. Ist ja ein schönes Kontrastprogramm.
Ja, ich bin ganz aufgeregt, Robin. Ich freue mich riesig, dass wir das gemeinsam machen. Sekiro, eines dieser Spiele. Wenn man den Namen sagt, geht ein Raunen durch die Spielereien und Spielerinnenreihen da draußen. Wie gesagt, was es damit auf sich hat, wird sich nochmal erklären. Ich habe mir hier ein kleines Referat dazu aufgeschrieben. Vorher aber für die Menschen da draußen, die bisher das Pech hatten, an den zahlreichen mittlerweile Podcasts vorbeizufliegen, die wir gemeinsam schon aufgenommen haben, sowohl bei euch als auch hier bei OKCOOL. Willst du den Leuten mal ganz kurz erklären, woher du eigentlich kommst?
Sehr gerne. Ich komme von Hooked. Hookedmagazin.de heißt die Website, wo ihr uns findet, weil wir alles machen. Wir machen Podcasts und Videos und Livestreams und da gibt's keine einhellige Plattform für. Deswegen sammeln wir das auf unserer Website. Ansonsten könnt ihr uns auf YouTube halt unter Hooked finden, auf Twitch unter Hooked Live finden und da machen wir, ja, warum nicht einfach alles machen, ne? Wir machen Podcasts, wie ihr das von OKCOOL kennt, nur nicht so kompetent. In meinem Falle, Tom, genauso kompetent, aber also ich, oh Gott, das habe ich
gemacht. Ihr macht das super. Ich mag eure Arbeit sehr. Ich habe gestern noch im Vorfeld gesagt, heute noch im Vorfeld gesagt, dass ich gestern noch dir an den Podcast-Lippen hing und hang. Also deine Arbeit berührt auch meinen Alltag und das ist eine sehr schöne Sache.
Das freut mich auch sehr, sehr, wenn du das erzählst, wenn Leute das erzählen, dass sie irgendwas hören von Hook, dann bin ich immer ganz erfüllt und da gehe ich nie von aus. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn Leute, die ich auch so respektiere und deren Arbeit ich so toll finde, irgendwas hören. Wir machen das jetzt seit 2014 schon, Wahnsinn. Also seit 12 Jahren gibt's jetzt Hooked, vorher auch schon bei anderen Redaktionen und ihr könnt sehr gerne einfach mal bei Twitch oder bei YouTube oder bei eurer Podcast-App eurer Wahl vorbeigucken und hören und wir würden uns sehr freuen.
Ja, verlinkt in der Folgenbeschreibung, kleiner Service, liebe Leute da draußen, guckt euch das mal an.
So. Wahnsinn.
Also, Sekiro, es ist ganz aufregend. Ich gebe mal ganz kurz für die Menschen da draußen, die gar keine Ahnung haben, einen halben Satz zu dem Spiel raus, um eine Vorstellung zu bekommen. Wir werden aber nochmal tiefer da eintauchen. Keine Sorge, aber nur mal ganz kurz für die Rahmung. Also Sekiro, das ist, und ich schreibe jetzt schon das folgende Genrewort mit großen Anführungszeichen ein: Action-Rollenspiel von 2019 und außerdem, und das ist wahrscheinlich das mitinteressanteste daran, eines der japanischen From-Software-Spiele von diesem Studio, die seit vielen Jahren eben Spiele machen, die, ich sag mal, für ihren besonders hoch angesetzten Schwierigkeitsgrad und, wie ich auch finde, gleichzeitig ihre, also hochatmosphärischen und meistens auch ziemlich bedrückenden Spielwelten berühmt sind und deren Arbeit dafür gesorgt hat, dass ein neues Genre vor einigen Jahren dann geboren wurde, und zwar das sogenannte Souls-like-Genre. Also das sind Spiele, die ganz unterschiedlichste Eigenschaften miteinander verbinden und sich vor allem um diese Spielerfahrung drehen. Man geht irgendwo hin, alles auf dem Weg ist fies und böse und will einem an den Hals. Und wenn es den Gegnern gelungen ist, an den eigenen Hals zu kratzen und zu krallen, dann muss man quasi von vorne wieder anfangen, hat aber die Chance, nochmal den eigenen Spielfortschritt irgendwie zu retten oder zu sichern. Im Beispiel der From-Software-Spiele bei den Dark Souls-Spielen oder bei Demon's Souls oder auch beim neuesten Elden Ring war es zum Beispiel so, dass man da Seelen fallen lässt. Das ist die Währung dieser Spiele, die man für ganz viele Dinge braucht, von Itemkäufen bis hin zu Level-Upgrades. Und wenn man die einmal liegen lässt, also wenn man irgendwo abgekratzt ist, hat man nochmal die Chance und Gelegenheit, an diesen Ort des Todes zurückzukehren und die Seelen wieder einzusammeln oder was auch immer da fallen gelassen wurde. Und wenn man es nicht schafft, dann sind die für immer für da und weg. Das ist nur eine der vielen Eigenschaften, die dieses Genre ausmacht. Das hat eben From Software im Grunde erfunden, und deren Spiel Sekiro, eben ein Titel aus dem Jahr 2019, holen wir jetzt heute nach, beziehungsweise ich sage immer wir, das stimmt ja gar nicht, ich habe nur mal reingespielt, dazu kommen wir noch. Ich frage jetzt aber mal dich, Robin, was ging denn in dir vor, als ich dich als Gast dafür, für dieses Spiel angefragt habe, für diesen Podcast hier?
Ich habe mich sehr gefreut, denn ich habe Sekiro seit dem Release nicht mehr gespielt. Ich habe das zum Release komplett im Livestream durchgespielt und ich hatte eine sehr seltsame und einzigartige und nicht ideale Erfahrung in meinem ersten Playthrough, die daraus bestand, dass ich die Progression des Spiels versehentlich, weil ich spiele diese Spiele so, dass ich nichts google und auch nichts wissen will und auch im Chat es eine komplette Spoilerwarnung gibt für alle, auch kleinsten Tipps, was dann bedeutete, dass ich eine etwas, sagen wir mal, einzigartige Progression durch dieses Spiel mir selber erbaut habe, wodurch ich halt eine sehr unübliche Spielerfahrung hatte, die einerseits, also die hat auch mir was gebracht, was andere SpielerInnen da nicht hatten, aber sie hat das Spiel auch auf ein paar Arten ein bisschen torpediert, muss man definitiv sagen. Und ich war deswegen seitdem daran interessiert, mal die intendierte Spielerfahrung irgendwann nachzuholen, mit dem Wissen, was da vorgesehen war. Ich gehe absichtlich nicht so genau darauf ein, weil ich ja auch bei dir keinerlei irgendwie jetzt, ne, Vorgaben geben will oder dir schon Ideen geben möchte, woran das dann lag oder so. Und deswegen bin ich ganz begeistert, diese Chance jetzt nutzen zu können, als gigantischer generell Souls-like-Fan, als Fan der From-Software-Souls-Spiele. Ich spiele da ja fast alles, was so in dem Genre mir entgegenspringt. Ist das ein Titel, bei dem ich immer das Gefühl hatte, dem habe ich nicht die, ich habe dem die Chance gegeben, aber ich habe im Endeffekt dem nicht so ganz die kritische Perspektive, ja, auf das werfen können, auf das, die ich gerne nochmal darauf werfen würde.
Ich werde nach dieser Geschichte dann in der Hauptfolge fragen. Ich finde es ganz toll, dass du es schon mal aussparst, damit mir nicht auf irgendeine Art und Weise irgendwas verraten wird. Ich bin jetzt schon gespannt, was es da genau ist. Und vor allem, ich fand das so toll und fast schon ein bisschen magisch, auch nochmal in der Rückschau. Aus irgendeinem Grund hatte ich von dieser Geschichte mitbekommen, obwohl ich mich nicht mehr wirklich bewusst daran erinnern kann, da irgendwas mal gesehen zu haben von dir in diesem Livestream. Aber als ich darüber nachgedacht habe, Sekiro nochmal richtig nachzuholen, fiel mir dein Name, und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst, als allererstes ein. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. In der WhatsApp-Nachricht, die ich an dich geschrieben habe, steht sogar drin, das schreibe ich sogar, aus irgendeinem Grund bist du mit diesem Spiel für mich verknüpft. Und ich kann immer noch nicht ganz bewusst rekonstruieren, warum, aber ich bin diesem Bauchgefühl gefolgt. Und stellt sie heraus, da haben wir schon die erste spektakuläre Geschichte für die Hauptfolge gesichert.
Wirklich. Und ich bin sehr interessiert daran, das dann auch in den Kontrast mit deiner Spielerfahrung zu geben. Und ich bin ja generell, also diese Podcast-Reihe ist ja eine ganz tolle, die du hier machst, indem du diese Spiele nachholst, weil du dich ja auch hier wirklich sehr spezifisch dann in Spielgenres begibst, in denen du sonst mal, auch wenn es früher mal war, nicht so aktiv warst und einfach sehr interessante und auch neuartige Perspektiven darauf gibt's. Ich erinnere immer sehr gerne an die Gothic-Folgen. Das ist auch als riesiger Gothic-Fan war es ein absoluter Genuss, oh je, zu hören, kann ich wirklich sagen. Und deswegen bin ich auch hier sehr, sehr gespannt, weil Sekiro ein wirklich also er ist ein traditionelles Souls-Spiel auf viele Arten, aber es ist das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit für From Software damals gewesen, dass sie so zumindest ansatzweise aus diesem Souls-like-Korsett trotzdem versucht haben, ein bisschen auszubrechen. Und ich finde, das ist deswegen ein sehr, sehr, sehr interessanter Titel.
Ja, ich muss auch wirklich sagen, du hast ja gerade von deiner Beziehung zu diesen From-Software-Spielen erzählt, kann ich auch mal ganz kurz tun. Ich gehe eigentlich mit einem guten Gefühl in diese Herausforderung rein. Ich habe schon gesagt, Sekiro, ebenfalls wie auch die ganzen anderen From-Software-Spiele, ein Titel, der unter anderem berüchtigt ist wegen seines hohen Schwierigkeitsgrads, womöglich sogar noch schwieriger als einige der anderen Spiele von From-Software. Warum, können wir gleich nochmal erörtern, wenn wir wollen. Aber ich habe seitdem, seit 2019, als ich da abgeprallt bin, ganz grundsätzlich mein Verhältnis zu dem Portfolio von From Software und auch dem Genre insgesamt zu diesen Souls-like-Spielen von Grund auf neu überarbeitet. Und das kam dadurch, dass ich gemeinsam mit André Peschke von The Pod im Rahmen der Diaries, des Tagebuchsformats, da das so eine Audio-Let's Play, zum allerersten Mal Dark Souls gespielt habe. Das ist eines der frühesten Werke von From Software, noch vor Sekiro. Und da für mich so eine Wandlung erlebt habe und entdeckt habe, was für eine Schönheit und was für eine Faszination diesen Spielen inneliegen kann. Und dann habe ich erst Dark Souls komplett durchgespielt im Rahmen dieser Podcast-Reihe dort, dann Dark Souls 2, dann habe ich Demon's Souls, das erschien vor den Dark Souls-Teilen, rückwärts nachgeholt. Dann habe ich Elden Ring zum Release, das ist das neueste Spiel von dem Studio, auch direkt begleitet. Ich habe das zwar nie durchgespielt, aber immerhin, weiß ich nicht, so 80, 90 Spielstunden waren das, habe ich so viel Zeit in dieser Welt verbracht. Ich habe die Faszination gefunden. Dann habe ich noch Bloodborne nachgeholt, auch eines der eher untypischeren From-Software-Spiele. Auch davon war ich echt begeistert in vielen Teilen. Aber dann bleibt immer noch Sekiro jetzt für mich übrig. Und Sekiro ist eben dieses Spiel, das ich 2019 mal ausprobiert hatte. Und ich kam sogar einigermaßen weit, glaube ich. Ich kann das ja mal noch sagen. Ich habe gespielt in diesem Titel, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das noch irgendwie einordnen kannst, bis zu einem der Bosse, das war eine Frau, die so Fäden webt und Nadeln wirft. Kannst du das verorten, wie weit ich damals gekommen bin?
Ich erinnere mich an den Boss. Ich kann mich leider nicht genau daran erinnern. Das liegt auch daran, auf der Art und Weise, wie ich das Spiel gespielt habe, wo die sich in dem Playthrough befindet. Wenn ich mich nicht ganz irre, und wie gesagt, ich habe absichtlich jetzt auch vorher nicht nochmal gespielt, das heißt, es gibt eine gute Chance, dass ich mich irre, aber wenn ich mich nicht ganz irre, ist es so, dass man das relativ frei in dem Playthrough platzieren kann. Aber ich bin mir absolut unsicher.
Ja, da bin ich mal gespannt. Vor allem, also da weiß ich noch, da bin ich damals völlig verzweifelt, da habe ich wirklich geschrien und geflucht und gesagt, das ist unschaffbar, hier endet das Spiel eigentlich offiziell. Hab's dann beiseite geschmissen und da bin ich schon sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall ein eigenes Kapitel dann in der Hauptbesprechung einnehmen, wie es mir jetzt ging nach, um Gottes Willen, 6 Jahren, die seitdem vergangen sind und eben den Erfahrungen, die ich in diesem Genre sammeln konnte. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
Es ist wirklich ein Spiel, wo ich ganz interessiert daran bin, zu sehen, wie das mit der Erzählung zum Beispiel funktioniert.
Ja.
Das ist ja etwas, was man jetzt nicht sofort vielleicht verbindet mit dem Genre, beziehungsweise mit den Entwicklern. Ich persönlich bin aber ganz, ganz großer Fan von der Art des Worldbuildings und der Lore und des Storytellings auch. Und Sekiro war dann ja dann mal der Versuch, das deutlich direkter zu machen. Das ist einer dieser Aspekte, die ich kaum so richtig erlebt habe, beziehungsweise wertschätzen konnte. Deshalb bin ich da ganz interessiert daran, ganz unabhängig von der Schwierigkeit. Weil bei der Schwierigkeit glaube ich auch so, we will be fine. Das vielleicht stecken wir ein bisschen fest und es wird sicherlich frustrierend und kacke zwischendurch mal. Aber also wir sind ja schon recht krasse Gamer-Boys. Wir sind recht alt mittlerweile, aber gerade noch so an der Grenze, dass wir die Reflexe, glaube ich, noch haben eines jungen 20-Jährigen. Und deshalb glaube ich, das passt schon.
Ja, Reflexe. Da machen wir mal kurz einen Pinner rein. Da kommen wir gleich dazu, wenn es um die Besonderheiten dieses Spiels geht, im Vergleich auch zu den übrigen From-Software-Spielen, die wir beide jetzt offenbar in- und auswendig kennen. Vorher vielleicht mal ganz kurz, ich habe mal den Klappentext des Spiels mir abgeschrieben, um auch nochmal zu illustrieren, wie prominent hier die Story eigentlich ist. Es wusste ich alle schon gar nicht mehr, wie viel da erzählt wird. Und zwar sagt offiziell der Beschreibungstext des Spiels Folgendes über das Abenteuer, das uns da erwartet. Also, in Sekiro Shadows Die Twice übrigens, der volle Titel, bist du der einarmige Wolf, ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Du hast geschworen, einen jungen Adligen einer alten Blutlinie zu beschützen und bist vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als dein Herr entführt wird, kann dich nichts aufhalten, deine Ehre zurückzuerlangen, nicht einmal der Tod. Und Achtung, es gibt noch einen zweiten Absatz, so viel Story ist da drin. Erlebe das Sengoku, Japan des späten 16. Jahrhunderts, eine Zeit voller brutaler Konflikte und Kämpfe auf Leben und Tod. In dieser düsteren Welt musst du dich mit dem Arsenal an tödlichen, prothetischen Werkzeugen sowie mächtigen Ninja-Fähigkeiten überlebensgroßen Feinden stellen. Ninja-Heimlichkeit, vertikale Fortbewegung und gnadenlose Kopf-an-Kopf-Kämpfe verschmelzen hier zu einer blutigen Konfrontation. Zitat Ende. Also abgefahren, was hier erwartet uns.
Prothetisch stand da. Das habe ich, glaube ich, noch nie. Das ist ein Wort, welches Sinn ergibt, wenn ich es auch höre. Ich habe es noch nie so ausgeschrieben gesehen.
Ja. Und das knüpft an. Jetzt können wir wieder zu dem Punkt Besonderheiten dieses Spiels gehen, auch spielmechanische Art und Reflexe. Das knüpft an einer Besonderheit an, die ich noch im Kopf habe. Und da habe ich schon direkt wieder ein bisschen Respekt. Denn Dark Souls und Co. habe ich immer so gespielt, dass ich möglichst schnell die dickste Keule im Spiel gesucht habe, die dickste Rüstung und noch ein Schild. Dann habe ich ungefähr 4,5 Stunden am Anfangsgebiet gegrindet, um auf so einen hohen Stärke-Level zu kommen. Und dann habe ich das Spiel im Grunde links und rechts versohlt. Das war meine Spielerfahrung bisher. Sekiro allerdings, in meiner Erinnerung, ist eines oder ich glaube sogar das einzige From-Software-Spiel dieser Art, in dem man nicht die Ausrüstung wechseln kann. Also es gibt Tools, die man nach und nach freischalten kann. Da spielt auch dieses prothetisch an. Der Hauptcharakter hat einen Arm, der mit so verschiedenen Prothesenfortsätzen verbessert, erweitert werden kann. Das erlaubt ihm dann besondere Fähigkeiten einzusetzen. Aber es bleibt immer bei diesem Grundinventar an Waffen, die er von Anfang an bis zum Ende hin hat. Und das ist etwas, Robin, davor habe ich großen Respekt, weil damit fällt ein wesentlicher Teil meiner bisherigen Souls-Strategie raus.
Ja, es ist ein Spiel, welches deutlich weniger in das Rollenspielgenre einsteigt und deutlich mehr beim Action-Adventure bleibt. Und genau das war auch mein Gedanke, damit ja auch deutlich mehr dann vorgibt, wie stark du überhaupt sein kannst. Weil jetzt einfach irgendwelche Crafting-Materialien sammeln, um dein Schwert auf plus 15 zu machen oder auf Level 100 zu steigen. Ja. Das geht hier nicht, weil es diese Systeme nicht gibt, was ich ebenfalls sehr interessant fand. Und was ich finde auch in der Hinsicht ein bisschen respekteinflößend ist, auf der anderen Art und Weise ist aber eines der Problemchen von vielen der Spieler, auch von dem einen oder anderen vom Software Souls Game, einfach diese Flut an Loot, wie ich finde. Ne? So Nio ist da so ein primäres Beispiel für, wo du ja Diablo-mäßig fast sekündlich neues Loot bekommst, was ein Selbstzweck sein kann, der dann auch ein bisschen nerven kann, gerade bei einem Spiel, wo man dann auch ein bisschen sich an die Kombos gewöhnen muss und so, und ich wechsle da dann nicht häufig und weiß dann, okay, jetzt habe ich wieder 18 tolle Schwerter bekommen, die dann alle im Müll landen. Deswegen ist das eine Art von Straightforwardness, die ich durchaus wertschätzen kann.
Ja, das Spiel hat noch was anderes dafür, wenn man so möchte. Und das ist etwas, was das Spiel sehr bekannt und berühmt gemacht hat, auch in der Nachbesprechung, und zwar dieses Pariersystem. Auch an das erinnere ich mich noch sehr gut. Und in meiner Erinnerung fühlte sich dadurch Sekiro an, ganz oft wie so ein Rhythmus-Musikspielchen geradezu. Man muss sich das so vorstellen, in meiner Erinnerung, da steht man einem Gegner gegenüber, der hat auch jetzt meinetwegen ein Schwert oder so, und dann hat der einen oftmals festen Rhythmus, mit dem er angreift. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, seine Angriffe möglichst sogar mit Paraden, also in dem Moment zu blocken, wenn er uns auch wirklich angreift, um, ich nenne es jetzt einfach mal so, seine Ausdauer zu senken durch erfolgreiche Paraden, bis er seine Deckung aufgibt und wir zuschlagen können. Das bedeutet, man begibt sich wirklich so abgetroschen, dass es auch klingen mag, auf so eine tödliche Tanzroutine mit diesen Gegnern und versucht, den Rhythmus des Gegners zu verstehen, um dann, wenn man selber dann quasi an der Reihe ist, zuschlagen zu können. Und das ist ein System, das fand ich damals wahnsinnig befriedigend. Ich erinnere mich noch an ganz tolle Soundeffekte, die erklingen, wenn man das hinbekommt. Ja. Aber ich weiß auch noch, man muss da auch wirklich einen kühlen Kopf bewahren. Also wenn du da wirklich auch teilweise monströsen Gegnern gegenüberstehst, da erstmal die Ruhe zu bewahren, vielleicht sogar noch mit einem kleinen Lebensbalken nur noch, sich diesen Rhythmus erstmal einzuprägen, da habe ich großen Respekt vor. Und jetzt kann ich auch endlich mal an der Stelle erklären, Robin, wie ich auf dieses Spiel jetzt kam. Mhm. Diesem System bin ich kürzlich bei einem anderen Titel begegnet, so ein bisschen abgeändert, aber nichtsdestotrotz. Und zwar habe ich über die Weihnachtstage Ghost of Yotai nochmal gespielt, ganz, ganz, ganz viel gespielt, Open-World-Rollenspiel, eben auch in Japan. Und da gibt es ein ähnliches System. Du kannst auch ganz normal alles Mögliche mit deinem Katana da blockieren, aber auch dort gibt es die Möglichkeit, durch Paraden im richtigen Moment für besonderen Schaden zu sorgen oder Gegner ins Wackeln zu bringen. Und dann spielte ich das und da gab es diesen Moment, in dem ich mir dachte, Moment mal, das ist irgendwie wie Sekiro damals. Warum habe ich das eigentlich nie durchgespielt? Und so auf dieser Lawine der Assoziation kam ich dann quasi in diesen Podcast hier rein und sitze jetzt mit dir hier an diesem Mikrofon. Und was ja auch nicht schaden kann, außerdem schaue ich gerade mit Freunden ganz viel Anime. Ich bin neu in dieser Welt. Oha. Und wir gucken momentan die erste Staffel von Attack on Titan.
Oh, das ja. ist mein Start in die Welt des Anime. Boah, da gibt's dazu tatsächlich auch ein Video mit mir und meiner Partnerin Lucy Aufhuckt, wo wir die finale Season reviewen, wo boah. Vielleicht der Satz fällt, dass das der beste Anime aller Zeiten sein könnte. Ja. Das ja. ist ein toller Start. Weißt du eigentlich noch, du hast es ja gerade mal angeschnitten, warum du, da, also bist du irgendwo gelandet bei einem Ergebnis, warum du es nicht durchgespielt hast, warum du dann aufgehört hast bei diesem Boss? War das dann wegen des Schwierigkeitsgrads, war es, weil du einfach eher anderes zu tun hattest? Was glaubst du?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war damals kein Spiel für einen Podcast oder sowas. Ich glaube, also da gab es ja noch nicht mal Okay Cool 2019. Das war wirklich, glaube ich, ein Privatspiel. Und ich flog raus, weil ich das Gefühl hatte, ich werde es niemals schaffen, gegen diese Frau zu siegen. Und das Gefühl kennen wir beide bestimmt von Spielen dieser Art. Allmählich wird der Frust größer als der Spaß. Und dann denke ich mir, also Leute, ich mache mich hier gerade richtig fertig psychisch. Das ist es nicht wert und hab's dann beiseite geschmissen und das war, ich glaube, ich habe sogar den Speicherstand aktiv gelöscht, um einfach, um die Tür zuzuschlagen, weißt du, und zu sagen, nee, ich will nicht mal mehr in Versuchung geraten, es zu probieren und dann wieder auf den Arsch zu kriegen, ich lösche es einfach direkt. Also, ja, das war meine Erfahrung damals.
Bist du mittlerweile, also ist da dein Startpunkt noch ein anderer gewesen als heute oder warst du da auch schon vorher großer Souls
total.
Begeisterter?
Ich habe damals keines der Souls-Spiele gespielt oder auch nur beherrscht. Ich hatte hier und da mal reingeschaut, aber bin überall abgeprallt. In Bloodborne, das glaube ich sogar noch davor erschien, ne, vor Sekiro, da habe ich sogar über das Anfangsgebiet nie herausgespielt, auch weil es mir zu gruselig war. Das ist so viktorianischer Gothic-Kram mit Werwölfen und so ein Kram. Fand ich zu gruselig. Also ich war damals, ne, wie sagt man, zart beseitet. Heute Veteran. Also guck mich an. Also wirklich,
die Hornhaut
was soll
ist
mich
überall
noch?
viel dicker geworden. Mir ist das auch schon aufgefallen.
Ja, ja. Was soll da schiefgehen? Nee, genau. Und deswegen, aber das wird wirklich spannend, Robin. Da bin ich ganz gespannt drauf. Die Frau sitzt da ja jetzt seit 6 Jahren in meiner Spielversion und denkt sich, der Idiot wird niemals wiederkommen. Und dann, oh, das wird spannend. Schlage ich da die Türen auf und komme da rein und sag so, Madame, jetzt aber nochmal.
Wow. Auf dich warten sie auch schon mal 6 Jahre, ne? Du bist ein charmanter Boy, da weißt du auch genau, ja, die lasse ich mir mal 6 Jahre aufgespeichert, auf gelesen und vielleicht, wenn ich dann später mal mehr Hornhaut habe, melde ich mich nochmal.
Apropos Türen aufschlagen und sehen, was einen da erwartet, sehen ist das Wort, auf das ich hinaus möchte, nur am Rande, hast du Gedanken zur Spielepackung von Sekiro Shadows Die Twice? Das halten wir hier regelmäßig auch gerne rein bei diesen Vorgeplänkels, mal ganz kurz die Spielepackung, ob wir dazu besondere Gedanken haben. Ich muss wirklich gestehen, es macht sehr wenig mit mir. Es ist auch leicht zu beschreiben. Man sieht auf dieser Packung, ich nehme jetzt mal das vom europäischen Release, wo unsere Hauptfigur, wie heißt der eigentlich? Warte mal, habe ich es nicht vorhin vorgelesen? Der einarmige Wolf, hat der auch einen Vornamen? Weiß ich nicht. Also,
ich hab's bereits auch wieder vergessen. Heißt der Sekiro? Ist Sekiro der einarmige Wolf? Nee, das ist was anderes. Ich hab's leider wirklich, ich weiß es nicht mehr.
Wir können aus meiner aktuellen Lieblingsserie den Namen nehmen.
Eren Jäger. Er heißt Sekiro.
Ach so, okay, dann nehmen wir das. Sekiro ist zu sehen in einer Actionpose, uns zugewandt, aber das Gesicht im Halbdunkeln. Seine linke prothetische Armhand scheint wie auszuholen zum Faustschlag in unsere Richtung, hoffentlich nicht. An seiner Prothese befindet sich auch so eine Art Flammenwerfer offenbar. Und in seiner rechten Hand trägt er ein Schwert, ein Katana oder was, hat noch ein zweites Schwert auf dem Rücken und er guckt ziemlich entschlossen. Das ist eine sehr düstere Umgebung im Hintergrund. Es ist schon irgendwie cool, aber wenn es zum Beispiel ein Film wäre, würde ich jetzt nicht anhand des Filmplakats entscheiden, da reinzugehen. Ich finde, da hätte man auch ein interessanteres Motiv wählen können, ich bin ehrlich.
Ja, voll, das ist einfach so eine Actionpose und hat ja so ein bisschen Tradition bei dieser erweiterten Souls-like-Reihe von FromSoft. Da gibt es japanische Cover, die allesamt darum erzählen, wie du in irgendeiner Art und Weise einsam irgendwo sitzt, wie Charaktere sitzen eigentlich immer und sie sitzen mal niedergeschlagen, ja, mal tot, mal einfach sich ausruhend an einem Lagerfeuer oder halt in einem Wald rum und dann die westlichen Cover sind halt immer, hier ist ein cooler Guy, der entweder zur Kamera guckt oder ja, davon weggeht. Und ja, bei Sekiro, ja, setzt sich das so ein bisschen fort, auch wenn da das japanische Cover ebenfalls jetzt nicht so viel spannender ist. Vielleicht da auch so ein bisschen die versuchte Annäherung an das klassische Action-Adventure auch im japanischen Cover.
Ja, apropos nochmal Cover, das ja sehr beliebig aussieht, im Gegensatz dazu dieses Spiel, wir hatten es schon eingeordnet, das ist eines der besonderen Titel aus dem From Software Corpus, auch wegen seines Schauplatzes im Übrigen, ne? Es ist ein Spiel, das in Japan spielt, das ist für die Arbeit von From Software relativ ungewöhnlich, die orientieren sich super gerne an europäischem Mittelalter, sage ich mal, so düstere Burgen oder eben dieser Gothic-Style eines Englands des 19. Jahrhunderts oder was. Das ist jetzt hier mal fast schon traditionelles Japan. Wir sind ja auch im quasi ausgehenden Hochmittelalter. Also ganz anderer Schauplatz und noch eine andere Sache, die ebenfalls was Besonderes ist. Wir hatten es vorhin schon mal berührt und da will ich dich unbedingt nochmal fragen, wie du da so grundsätzlich zustehst. In meiner Wahrnehmung sind eigentlich die From-Software-Spiele, also Dark Souls und Demon's Souls und auch ein Elden Ring und sogar ein Bloodborne, ehrlich gesagt, Spiele, in denen nicht eine Geschichte von einer Hauptfigur erzählt wird, sondern die Geschichte einer Spielwelt. Ich hatte immer das Gefühl, in diesen Spielen läuft man rum. Man hat natürlich eine eigene Figur und die levelt man auf und man gibt ja auch eine eigene Geschichte durch die Aktionen und Taten, die man mit der so erlebt. Aber es geht eigentlich in diesen Spielen darum, eine Welt kennenzulernen und ihre Geschichte und auch langsam zu verstehen, wie die zusammenhängt. Und in meiner Erinnerung, und auch wenn ich mir von außen nochmal so die Hard Facts zu Sekiro angucke, geht's hier tatsächlich darum, eine Geschichte eines jungen Kriegers, meinetwegen Sekiro, zu erzählen, wie er in dieser, weiß ich noch nicht, japanischen Welt, wie auch immer die dann geartet ist, ob die jetzt sehr mystisch oder auch sehr realistisch ist, wie er da zurechtkommt und da auf seiner persönlichen Reise ist. Wie stehst du dem so gegenüber? Also dieser Gewichtung bei diesen From-Software-Spielen jetzt in diesem Fall zu sagen, wir erzählen wirklich die Geschichte einer Figur und erst in zweiter Linie vielleicht die Geschichte einer Spielwelt.
Ich mag die Intention erstmal sehr. Über viel mehr kann ich gerade noch nicht sagen, weil ja, es halt etwas, es ist nichts Neues für sie, aber in der Zeit, in der sie es machten, das war dann halt pre-Demon's Souls, da waren das halt extrem die klassischsten Action-Adventure, die man sich ja so vorstellen kann, wenn man zu sowas wie Ninja Blade geht. Mhm. Und ich glaube, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, wenn ich sage, erzählerisch waren die From-Software-Spiele jetzt selten das absolute Highlight. Und die haben natürlich ein extrem abwechslungsreiche Bibliothek. Das heißt, es gibt Titel, die natürlich einen größeren Fokus auf Erzählung haben, wie jetzt ein Enchanted Arms oder ein Kuren oder so etwas, aber insgesamt würden mir, glaube ich, wenige Leute widersprechen, wenn ich sage, das ist jetzt nicht der Punkt. Das heißt, allein schon irgendwo anzukommen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt unser Jahrzehnt fast von Souls-Spielen im Petto und haben da auch eine neue Art des Storytellings für uns gefunden und diese Erfahrung und diesen Erkenntnisgewinn transportieren wir jetzt in ein Spiel mit einem vorgegebenen Hauptcharakter, der Voicelines hat, der Dialoge wirklich führt mit anderen Figuren. Das passt halt überhaupt nicht zu der Herangehensweise von einem Dark Souls oder einem Bloodborne und wird dadurch so interessant und ich finde das ganz super, weil, naja, sie haben halt zu dem Zeitpunkt, ne, die alle drei Dark Souls-Spiele gemacht, sie haben Bloodborne gemacht, sie haben Demon's Souls gemacht, sie haben also im Kern das gleiche in unterschiedlichen Formen und Farben schon viele, viele Male gemacht. Das heißt, hier, das ist für mich so ein bisschen so ein Test. Können wir das auch? Können wir eine Geschichte direkter erzählen oder sogar eine Mischung aus diesen beiden Herangehensweisen finden?
Ja, die Presse damals hat die Antwort auf diese Frage gegeben in Form von zahlloser Awards übrigens. War ein Riesenerfolg, sowohl kommerziell als auch was die Wertung und die ganzen Kritikermeinungen dazu angeht. Ich muss aber sagen tatsächlich, wenn du so meinst, dass die Souls-Spiele davor das Erzählerische in den Hintergrund gestellt haben, ich würde da, glaube ich, sogar tatsächlich widersprechen, aber eigentlich auch nur mit diesem Kniff, wenn man dazu zählt, dass dieses Storytelling über die ganzen Gegenstände, die man so finden kann, ja doch stattfindet. Also es ist so ein fragmentiertes Storytelling, eben dieser Art, dass du nicht dir Cutscenes anguckst, sondern denkst so, mein Gott, Torben, das ist ja wirklich abgefahren, was du mir gerade erzählst, wie gehe ich damit jetzt um? Sondern es ist mehr so ein, okay, Torben, du hast hier einen Ring bei dir gehabt und in der Itembeschreibung steht, dass du einfach Satan warst. Was geht ab, ja. Torben? Das ist so, das ist das, was ja bisher gemacht wurde. Und ich verstehe total, wenn da Leute da draußen noch viel stärker als du sagen, okay, das ist ja Quatsch, ich will doch nicht Itembeschreibung lesen, um eine Story zu erfahren. Ich muss aber sagen, wahrscheinlich durch die vielen, vielen Spieler jetzt aus dem Portfolio, die ich danach geholt habe, ich finde das richtig geil. Und deswegen bin ich da weniger freudig auf die Art von Sekiro, muss ich sagen.
Ich, da muss ich mich selber dann ein bisschen korrigieren, weil ich dann den falschen Eindruck erweckt habe. Ich liebe das an den Souls-Spielen. Es gibt Clips von mir in Dark Souls 3, dass ich ebenfalls komplett inklusive dem DLC gestreamt habe, wie ich wirklich Minuten bis Stunden lang in der in dem Filing-Schreien-Äquivalent sitze und nur Theorien spinne und schließlich durch das Lesen von einem Rüstungsset und der Beschreibung einen Kreis schließe zu einer Fantheorie aus dem ersten Dark Souls und wirklich einen kleinen, also laut werde, weil ich so so mit großen Augen diese Erkenntnis selbst gewinne. Ich mag das sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der Unterschied, worauf ich hinaus wollte, zwischen Worldbuilding und Lore und dem Storytelling, welches darüber funktioniert, und dem direkten Erzählen einer Geschichte. Ja. Also ne, der Unterschied ist nicht, wird eine Geschichte erzählt, sondern der Unterschied ist, wie wird die Geschichte erzählt. Das Storytelling ist wirklich der Unterschied. Und darauf wollte ich konkret hinaus. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass das jetzt ein inhärent für mich bessere Herangehensweise sei, die Sekiro wählt, oder eine, die mir besser gefällt.
Ja, das verstehe ich gut. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie dann Sekiro tatsächlich im Detail sein wird, ob es da nicht doch ein paar Itembeschreibungen geben wird, die so meine Fantasie auch anregen. Mhm. Das finde ich ja auch immer ganz toll. Eine Sache übrigens auch noch aus der Reihe von Besonderheiten, die dieses Spiel bemerkenswert machen in diesem Portfolio, aber auch so als Titel für sich alleinstehend. In meiner Erinnerung, und da muss ich jetzt auch wieder vorsichtig formulieren, weil ich nicht genau weiß, ob das wirklich jetzt so war, ist auch schon ein bisschen her, ist das eines dieser Spiele, die so ein bisschen ihre Welt öffnen. Also ich erinnere mich an viele Momente, in denen man kurz durch so einen Flaschenhals läuft und dann plötzlich in einem weitläufigen Wohngebiet oder was steht und dann eigentlich erstmal gucken muss, okay, wo ist hier, also wie geht's hier eigentlich weiter, wo muss ich hin, wo sind die nächsten großen Gegner? Also auf jeden Fall ist es nicht so linear wie das allererste Dark Souls, in dem man ja wirklich, also von A, Spielbeginn, zu B geführt wird, Spielende, mit links und rechts vielleicht mal ein unsichtbarer Wand oder so. Man hat hier ein offeneres Gebiet. Ist das denn so? Täusche ich mich da gerade? Und vor allem, wie gefällt dir das bei so einer Art Spiel?
Also ich muss das bei Dark Souls ein bisschen in meiner Erfahrung anders, also ich habe das anders erlebt bei Dark Souls, dass es da auch, du kannst von Anfang an da in unterschiedliche Gebiete gehen, du hast dann am Ende die 3, 4 Seelen, die du sammeln musst, die großen, und kannst die, glaube ich, sogar in einer beliebigen Reihenfolge machen. Mhm. Das heißt, das habe ich da ein bisschen anders erlebt, muss ich gestehen, allerdings ist bei mir auch sehr lange her, dass ich es gespielt habe, deswegen möchte ich dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja. In Sekiro ist es aber auf jeden Fall so, dass du ziemlich frei in viele unterschiedliche Richtungen gehen kannst. Ja. Und womöglich ist das die Area, die mir auch eine etwas einzigartige Spielerfahrung gebracht hat. Nämlich genau diese Möglichkeit, dass du es halt ganz eigen machen kannst.
Da habe ich echt großen Respekt davor. Ich bin jemand, der wirklich schlechten Orientierungssinn hat. Und ich neige dazu, wenn mir ein Gegner zu schwer ist, es einfach so lange zu probieren, bis es klappt. Und ich muss mich daran erinnern, dann mal einen anderen Weg zu suchen. Oh, da habe ich jetzt schon ein bisschen Furcht vor, muss ich gestehen.
Ich habe mir bei Sekiro keine Notizen gemacht und eigentlich mache ich das bei so Spielen ganz gerne, weil du ja keine Karten hast und keine Marker und so etwas. Und ich habe ein ganz desaströs schlechtes Gedächtnis. Ich vergesse sofort, was ich mir vor 3 Minuten gedacht habe. Das ist ja super wichtig. Das werde ich mir für immer im Kopf behalten. Das heißt, ich bin dann dazu übergegangen, bei solchen Spielen mir einfach ganz kurz aufzuschreiben, irgendwie ne verschlossene Tür in Wald oder sonst irgendetwas, damit ich kurz mir nochmal das in den Kopf rufen kann. Was ich bei Sekiro nicht gemacht habe, und das kann ich sagen, das hat mir ganz schön Probleme bereitet am Ende. Was aber auch wirklich, also ich würde nicht sagen, dass das Voraussetzung ist, um das Spiel zu spielen, überhaupt nicht. Ich würde sagen, es kann eine Verkettung von Umständen geben, die dazu führen, dass das ein schlimmes Ergebnis hat. Aber das war wirklich, ich weiß nicht, ob eine andere Person die hier erlebt hat.
Ich starte schon wieder jetzt mit so einer Furcht rein. Das hatte ich zuletzt mit Geraldine Hohmann, mit der habe ich Vampire Bloodlines The Masquerade nachgeholt von 2004 oder was. Und da hatte sie nämlich am Ende des Vorgeplänkels gesagt, als es um die Frage ging, welchen Vampir-Clan ich da in diesem Rollenspiel anderes wieder. Da hat sie gesagt, also es gibt einen, aber eigentlich sogar zwei Clans. Sie hofft nicht, dass ich da lande. Und das war, was sie mir gesagt hat. Und dachte ich mir auch, oh nein, was ist, wenn ich jetzt an genau diesen Clan gerate? Es ging einigermaßen gut, sag ich mal, ja, aber die Angst hat mitgespielt. Und das, Robin, ist ein fantastisches Stichwort für eigentlich den letzten großen Programmpunkt, den wir hier noch abackern müssen. Und zwar ist es womöglich sogar der wichtigste Programmpunkt. Dein letzter Tipp für mich. Das ist etwas, was wir traditionell hier machen. Der Gast gibt irgendeine Art von Tipp ab, Ratschlag, Empfehlung für mein Spielerlebnis. Das kann alles sein. Wenn dir gar nichts einfällt, kannst du dich auch rauswinden mit einem Genieß die Reise. Es ist was ganz Besonderes. Es kann aber auch sehr praktisch sein. Ich möchte an dieser Stelle mal wieder lobend erwähnen, Sina, absolute Horror-Expertin, die regelmäßig hier auch immer wieder zu Gast ist bei Horrorspielen. Und sie hat mir damals bei Silent Hill, dem allerersten Silent Hill, bei der Nachholaktion diesen unglaublich wichtigen Tipp gegeben, immer und ständig auf X zu drücken. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich niemals die Funktion entdeckt, wie man abspeichert. Weil das in diesem Spiel so ein Pixelhaufen Notizblock ist und wenn man den nicht erkennt als Speichermöglichkeit, dann hat man ein großes Problem. Und deswegen, Robin, also die Bühne gehört dir. Jede Art von Tipp ist willkommen.
X-Taste drücken ist hier auf jeden Fall auch schon mal ein guter Startpunkt, weil man hier sehr viel springen kann, soll und muss. Ja. Ich muss dir eine kurze Frage dazu stellen.
Bitte.
Hast du einen Controller mit Backbuttons, also mit Knöpfen, die hinter dem Controller sich befinden, die dann, weiß ich nicht, damit kannst du sprinten und musst dann nicht auf den linken Analogstick drücken?
Ach du liebe Zeit. Alles gut, dass wir es an der Stelle mal sagen können. Du wirst am PC spielen, hörte ich schon. Und ich spiele auf der PlayStation 5. Ich habe einen offiziellen, ganz normalen PlayStation Controller.
Das ist gute Sache. Ich wollte dir nämlich davon abraten, die wesentlich zu nutzen. Auch das war eine wirklich hart erarbeitete Erkenntnis, dass ich nämlich dachte, hey, guck mal, ich habe ja meine Backpedals hier, die sind ja super easy, einfach mit den Analogsticks gleichzeitig benutzbar. Ich muss meine Hand nicht von der Bewegung oder von der Kamera wegnehmen. Das heißt, ich bin der cleverste Boy der Welt. Ich lege meine Parierfähigkeit von der Schultertaste auf hinten die Backpedal-Taste. Und hey, stellt sich raus, wo war unglaublich schlecht im Parieren, was in Sekiro, wie du bereits erläutert hast, ein bisschen das Spiel schwieriger macht, als es sein sollte, weil Parieren die zentrale Interaktionsebene ist. Und ich habe dann irgendwie nach 20, 30 Stunden diese Taste dann mal umgelegt und dann gemerkt, oh, diese Rücktaste zu drücken, braucht einen viel weiteren Weg mit dem Finger, als einfach eine der Schultertasten zu drücken, wodurch ich immer eine halbe Sekunde zu spät geparried habe. Und in der Sekunde, wo ich es umgelegt habe, ging es sofort. Das heißt, mein Tipp wäre jetzt gewesen, benutze nicht das Backpedal. Das ist allerdings unnütz jetzt für dich.
Magst du mir noch einen Tipp geben für Equipment, dass ich auch wirklich Besitzer bin?
Ja, ich kann ja, also ich dachte halt, Gamerboy, der hat bestimmt Backpedal-Tasten. Der hat bestimmt so einen 500-Euro Dual-Edge-Controller.
Nee.
Läuft doch gut mittlerweile bei Patreon, bei Steady. Was soll es denn, Dom? Kommen wir später zu. Mach mal einen eigenen Cast zu.
Ja,
ein konkreter Tipp ist, glaube ich, ich glaube, das wird jetzt mäßig nützlich sein, weil du ja schon das Spiel selber eine Weile gespielt hast und es deshalb selber auch schon erlebt hast. Aber ich glaube, in Sekiro ist das Konkreteste halt für mich gewesen, wegzukommen von der Spielart der Souls-Games. Es ist halt ein Souls-Game in seiner Struktur. Es ist aber in seinem unmittelbaren Gameplay überhaupt kein Souls-Game, zumindest so wie ich die gespielt habe. Denn ich habe die gespielt mit Schild, mit fetter Ausrüstung, jetzt nicht alles wegtanken, aber ich habe jetzt nicht pariert in dem Souls-Spiel. Und das funktioniert in Sekiro einfach nicht. In Sekiro musst du unglaublich aggressiv sein. In Sekiro musst du unglaublich in Bewegung bleiben. Du musst ausweichen. Du musst springen, was völlig eigentlich einzigartig ist für From Software in diesem Bereich, bis auf einige furchtbare Platforming-Sequenzen, die es manchmal gab. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das dahinter steht. Die Bewegung immer nutzen, die du hast. Immer die Sprünge machen, immer in die Vertikale gehen. Das ist etwas, was es vorher nicht so richtig doll gab. Und hier bist du ständig auf Dächern unterwegs. Hier bist du ständig auch mal nach oben am Gucken am Himmel, weil vielleicht irgendein Gegner aus dem Himmel plötzlich schreiend auf dich zufliegt. Und ich glaube, das ist das Zentralste. Die Bewegung und die Aggressivität, die in Sekiro vorausgesetzt wird.
Hast du das Spiel, du hast ja auch eine Übersicht über das Portfolio des Studios mittlerweile, hast du das Spiel auch als besonders schwer verglichen mit den anderen Titeln von dem Studio in Erinnerung? Ich nehme mich schon.
Habe ich, Aber erneut, ich habe mich auf zwei Arten torpediert. Ja. Einmal mit der Steuerung und einmal mit einem sagenumwobenen, mystischen zweiten Ding. Das heißt, auf jeden Fall, ich bin mir auch seitdem sicher, dass das eigentlich nicht schwerer ist, weil es so viel kontrollierbarer ist. Das ist ja ein Spiel, Sekiro, welches viel mehr vorgibt, wie du kämpfst.
Ja.
Als in Soul. Du kannst ja nicht, du hast zwar Zaubersprüche, aber du kannst nicht wirklich zaubern. Du hast nicht wirklich Stärke und Geschicklichkeit oder so, sondern wie du gesagt hast, eine Waffe, mit der du im Kern kämpfst. Du hast vorgegebene Progression, natürlich mit vielen Möglichkeiten, aber eben nicht wie in einem Rollenspiel. Das bedeutet ein Spiel, welches mir wesentlich weniger Chancen gibt, das auf mich selber anzupassen, und ich muss mich dem viel mehr anpassen. Ich bin aber jemand, der es liebt zu parieren. Mhm. Wie ist das bei dir? Ich bin eben, also Metal Gear Rising ist eines meiner Lieblings-Action-Spiele aus genau diesem Grund, und generell parieren, sobald ich parieren kann, mache ich das auch. Das heißt, eigentlich ist das wie für mich gemacht.
Da komme ich nochmal zu Ghost of Yota jetzt zurück. Wie gesagt, das ist ein sehr viel verzeihenderes Spiel, aber nichtsdestotrotz, ich habe dort in Ghost of Yota ganz zu Beginn des Spiels eine Ausrüstung bekommen, die eine besondere Eigenschaft trägt, und zwar ist es die Ausrüstung des Kopfgeldjägers, glaube ich, oder was, weil ich besonders viele dieser Kopfgeldjäger-Aufträge gemacht habe. Und diese Rüstung hat eine besondere Eigenschaft in dem Spiel, nämlich man kann, wenn man sie anhat, nicht mehr normale Angriffe einfach blockieren, indem man einfach die Blocktaste drückt und dann wartet, was passiert, sondern man muss im richtigen Moment blocken, also im Grunde eben diese Sekiro-Parade machen, diese Riposte fast schon, und macht dann aber besonders viel Schaden. Und jetzt bilde ich mir ein, nach, weiß ich nicht, 50 Stunden Ghost of Yotai immer nur aufs Knöpfchen drücken, wenn der Monitor leuchtet, dass ich eigentlich perfekt vorbereitet bin auf Sekiro. Ja, aber dann wiederum, es ist halt Ghost of Yotai, es ist halt jetzt kein From-Software-Spiel, also wer weiß.
Das stimmt. Ich glaube, wenn ich eines noch spezifizieren darf für den Bitte. Tipp, den ich hatte, ist das, ich habe ja allgemein gesagt, die Bewegungsoption immer ausnutzen, aber das ist, glaube ich, nicht ganz, oder damit kann das falsch verstanden werden, weil was man in diesem Spiel nicht machen sollte, erneut, das sage ich aus eigener Erfahrung, weil ich es dann so oft gemacht habe, weil der Parry nicht so gut funktioniert hat bei mir eine lange Zeit, zu sehr aufs Ausweichen. Das ist ein Satz, wo kurz alle drüber nachdenken müssen. Der ergibt aber Sinn, glaube ich, weil das Ausweichen in Sekiro ein spezifischer Konter ist für eine bestimmte Art von Angriff, die du nicht parieren darfst oder parieren kannst. Und ansonsten ist der Parry eigentlich immer die intendierte und in gewisser Weise auch vorgegebene Art und Weise auf den Gegner zu reagieren. Wenn man wie ich dann zu doll auf die Dodge Roll ausweicht, dann hast du keine mega gute Zeit, weil einfach die Gegner plötzlich zu viel aushalten, weil du zu wenig Schaden machst, weil du die Ausdauer kaum wegbekommst. Und ich glaube, das ist eines der zentralen Dinge. Nicht zu viel ausweichen, sondern nur die Aussagen Gegner, den Angriffen ausweichen, die man nicht parryen kann. Ansonsten ist der Parry dein bester Freund.
Vielen Dank, ich habe mitgeschrieben. Es bleibt eigentlich nur noch eine angstvolle Frage von mir, die mir gerade noch beim Zuhören eingefallen ist. Es würde mir helfen, wenn du es jetzt schon weißt. Ansonsten finde ich es ja selber heraus, wenn ich dann loslege. Aber das macht mir besonders viel Sorge, die Sache nochmal mit den Gesundheits-Item und den Tränken. Bei Demon's Souls habe ich das in schlimmster Erinnerung. Da gibt es noch das Kraut. Das ist eine wirklich verbrauchbare Ressource, wenn du mit 15 Kraut irgendwo reinstartest und frisst davon 12 und du stirbst, hast du wirklich nur noch 3 übrig und musst die neu grinden und sammeln, sonst kannst du dich nicht heilen. Und dann wurde das ja später ersetzt in den kommenden Spielen durch so Heilflakons, die sich wieder auffüllen, wenn man eine Pause irgendwo macht. So, weißt du noch, wie Sekiro das getan hat?
Das ist die ewige Sache, ne? Will man immer gleich sich wiederfüllende Estus-Flasks haben oder diese Items. Und ich bin da auch ganz doll, weil so kommst du nie an den Punkt, wo du fucking Health-Items farmen musst für 2 Stunden wie ein Bloodborne oder so.
Das ist auch Psychoterror. Also es ist ja so schon schwer genug. Und dann auch noch den Blick zu haben auf das Kraut, um Gottes Willen. Weißt du noch, wie das war?
Ja, du hast hier die Estus-Flask-System. Healing Gurt heißt es auf Englisch. Habe ich wahrscheinlich gerade auch falsch ausgesprochen. Ich glaube tatsächlich, es hat das System, das es auch in Dark Souls gibt, dass es beides gibt. Ne? Also es gibt deine Estus-Flask, die ich einfach immer so nenne, weil sie in Dark Souls so hieß und das für mich sich eingebrannt hat. Genauso wie ich alles, was das Seelen-Äquivalent ist, die Währung, heißt für mich immer Seelen. Ja, ich spiele gerade Silksong und es geht immer nur um Seelen für mich. Und hier gibt es halt auch die Heil-Items, die dann zusätzlich nehmen kann, ne? Die dann das so ein bisschen langsamer regenerieren, aber ja, du hast dann dein klassisches Estus-Flask-System, wo du immer deine Minimalmenge automatisch wiederbekommst.
Okay, ich bin froh. Und damit fühle ich mich einigermaßen vorbereitet und vor allem aber euphorisch, dass du mich auf dieser Reise begleiten wirst und du ja auf eine Weise des Spiels auch nochmal neu erleben wirst. Richtig, wenn denn alles klappt. Mhm. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich glaube aber ja. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ich glaube auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr interessiert daran, wie du über einzelne Bosse sprichst, ob du es dann tatsächlich durchgespielt hast mit Freunden, ob du sagst, nee, ich habe mich auf den gleichen Berg gesetzt wie bei Gothic 2 und überblicke jetzt diese japanische Welt gemütlich und glücklich, den Boss nicht besiegt zu haben, sondern habe mein neues Calling gefunden. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf und freue mich wirklich sehr darauf, das selber jetzt nochmal dann ausführlich spielen zu können.
Also die Frau will ich fertig machen. Das ist mir wirklich ein Wunsch. Sonst bin ich ja gar nicht weitergekommen als Mensch. Also dann hat sich ja nichts getan in den letzten 6 Jahren. Also das muss sein.
Ein extrem männlicher Satz, den du da von dir gegeben hast.
Die Videospielfrau möchte ich mit den Regeln von Sekiro besiegen im ehrlichen Zweikampf. Und damit enden wir auf einer problematischen Note, die so gar nicht gemeint war. Herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Gerne. Sehr gerne.
Wir hören uns bald wieder. Drückt uns die Daumen da draußen. Wir melden uns zurück, wenn wir durch sind mit der Hauptfolge zu Sekiro Shadows Die Twice.
Sag mal was Cooles auf Japanisch schnell zum Abschied.
Ich kann nur eines und zwar Itadakimasu, guten Appetit.
Oh, richtig gut. Von mir auch guten Appetit.
Tschüss.